Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge habe ich einen Gast. Didi möchte etwas, was die meisten hier nicht wollen. Sie will nämlich nicht abnehmen, sondern zunehmen. Das hat aber eine Vorgeschichte und davon wollen wir heute hören. Gina, herzlich willkommen im Podcast.
Danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, sehr cool. Erzähl uns von deiner Geschichte. Ich weiß, du hast eine chronische Krankheit. Und das Thema Zunehmen ist ja nicht von heute auf morgen gekommen. Vielleicht magst du mal ganz am Anfang anfangen.
Das ist wieder, wie fasst man das kurz zusammen, dass es aber auch verständlich ist. Vielleicht vorweg, ich kenne beide Seiten. Also ich war als junger Mensch sehr stark übergewichtig und habe jahrelang dagegen angekämpft. Das heißt, mir ist das Thema Abnehmen halt auch sehr gut bekannt. Und ich war immer jemand, der dieses Problem zunehmen, leider belächelt hat und immer sich so dachte, ja, ist ja nicht so schlimm, sei doch froh, dass du dünn bist. Ja, und jetzt ist es halt so, ich nehme seit 6 Jahren ungefähr ziemlich starke Medikamente aufgrund von Nervenschmerzen, die ich nach starken Verbrennungen bekommen habe. Und innerhalb der letzten 6 Jahre war alles einigermaßen okay. Und jetzt gehen diese Medikamente langsam auf meine Organe. Also wir haben festgestellt, dass meine Nieren- und Leberwerte sehr schlecht waren. Also wie teilweise bei 80-jährigen Menschen mit schlimmen Alkoholproblemen tatsächlich. Am Anfang wurde das von den Ärzten auch eher, sag ich mal, augenzwinkernd aufgenommen, weil immer dieser Vorwurf war, ja, rauchen Sie nicht zu viel, trinken Sie nicht doch vielleicht zu viel Alkohol, nehmen Sie vielleicht Drogen. Bis ich einen guten Hausarzt gefunden habe, der sich da wirklich hintergeklemmt hat. Und dann wurde halt auch ziemlich schnell durch Magen- und Darmspiegelung klar, dass das eine toxische Reaktion ist, was halt durch Medikamente ausgelöst wird. Ja, und seitdem habe ich halt starke Probleme mit dem Essen. Ich habe ganz oft plötzlich einsetzenden Ekel vor Sachen, die ich sonst ganz toll finde. Übelkeit, Erbrechen, Durchfall. Also das volle Programm und das halt mehrfach die Woche eigentlich.
Wo hattest du die Verbrennung?
Die sind über meinen kompletten Unterleib verstreut und über die Füße. Mein Arm war auch betroffen, aber nur die Füße und der Bauch waren vierten Grades, sodass halt transplantiert werden musste vom Oberschenkelhaut. Und da sind halt auch diese Nervenschäden entstanden. Die sieht man ja halt nicht, weil Nerven sind ja nicht messbar. Man vermutet halt nur, dass die halt entweder dauerhaft oder halt, ja, also entweder sie dauerhaft zerstört oder sie sind fehlgeleitet, was die Medikamente halt dann wieder her, also das, die können halt bewirken, die Medikamente, dass neue nachwachsen. Bis jetzt leider ohne Erfolg.
Okay.
Alles nach wie vor da.
Die Verbrennung war dein Auslöser für die Medikamente und die wiederum für diese toxische Reaktion im Körper.
Genau,
sehr. Dieses Problem mit dem Körper und mit dem Zunehmen einfach widerspiegelt. Ja. Okay. Magst du darüber sprechen, woher die Verbrennung kam?
Können wir gerne machen. Ich habe ganz, ganz lange Zeit in meiner Jugend in der Gastro halt nebenbei gearbeitet, weil, sind wir mal ehrlich, neben dem Studium oder auch neben dem Abi ist das damals so, ich sag mal vor 10, 15 Jahren, die beste Möglichkeit gewesen, viel Geld schnell und schwarz zu machen. So dass man halt weiter versichert ist über die Familie etc. Ich war 11 Jahre in dem Betrieb und es war halt ein ganz familiäres Verhältnis. Ich bin da auch hingezogen. Ich habe da quasi mehr Zeit verbracht als in der Uni oder mit Freunden. Ich war halt im Sommer bis zu 70 Stunden halt wirklich da. Habe auch in allen Bereichen des Gastronomiebetriebs geholfen. Und mein Chef war aber die ganze Zeit über, mir war das schon bewusst, starker Alkoholiker, wie auch viele andere Leute da im Dorf. Ich meine, wir haben davon gelebt, von diesem Kneipengeschäft auch. Und eines Abends wollte er halt unbedingt kurz vor Feierabend noch einen Topf mit 120 Liter Suppe mit mir aus dem Gebäude raustragen, damit die auskühlt. Das haben wir vorher noch nie gemacht und schon gar nicht mit diesem Riesentopf. Wir hatten halt 3 Veranstaltungen an dem Wochenende. 120 Liter tatsächlich, nur ja.
Und wie viel Kilo hattest du denn da gehabt, dass du das trägst?
55, aber wir waren halt sehr auf uns selber gestellt. Also du konntest als Frau, musstest du halt auch ein Bierfass nachstellen können. Und das sind ja auch einige Kilos, ne? Also es musste irgendwie gehen. Tatsächlich war das größte Problem auch, dass ich bin halt nur 1,68, er ist 2 Meter. Und ich habe mich dann halt breitschlagen lassen, weil ich einfach nur nach Hause wollte. Ich wollte irgendwas ganz Wichtiges im Fernsehen gucken an dem Abend. Ich weiß das noch. Und ich hatte Hunger. Und ja, nach draußen haben wir es noch geschafft. Beim dritten, vierten Mal anheben, da habe ich aber auch schon geweint und geschrien, dass er mich bitte absetzen lassen soll. Also es ist jetzt die Kurzfassung. Er hat aber mir damit gedroht, dass er mich kündigt, dass ich nicht mehr wiederkommen brauche, dass ich jetzt den Scheißtopf auf diesen Tisch heben soll und andersrum anfassen soll. Ja, und dann ein paar Sekunden später habe ich dann nur gesehen, ich habe das nur also visualisiert halt, dass mir wirklich diese Flüssigkeit über die Hände läuft, über die Hose, über den Bauch, in die Schuhe. Und das war alles wie so in Sekunden. Also es ging so langsam. Ich habe ihn angeguckt und meine größte Angst war, wenn ich jetzt loslasse, verbrenne ich ihn. Ich habe den Schmerz noch gar nicht gespürt. Also es war, das ging eigentlich ganz schnell, laut ihm nachträglich. Aber für mich war das so, so lang, dieser Prozess. Und dann irgendwann hat es so höllisch angefangen zu, wie Feuer, zu brennen in den Schuhen. Dann war der Topf auf dem Boden wieder hingekommen, das weiß ich nicht mehr. Ich muss ihn wohl, also wir haben ihn wohl langsam abgestellt tatsächlich. Aber ich habe dann nur gesehen, wie sich halt von meinem Arm die Haut abblättert. Also wirklich abblätterte. Und dann an meinem Bauch. Und aber das Schlimmste waren die Füße. Und dann bin ich einfach, ja, ich vergleiche das immer mit einem Huhn, den du den Kopf abschlägst. Wie irre losgerannt im Hof, auf und ab und auf und ab, am Schreien. Hilfe, Hilfe. Er hat mich noch angeschrien, dass ich nicht die ganzen Nachbarn wach machen soll. Der hat das gar nicht realisiert, was Sache ist. Hat mich noch angeschrien, dass wir jetzt keine Suppe am Wochenende hätten, was wir jetzt machen sollen. Dann kam seine Mutter noch dabei, die noch im Hof drin war, weil sie mit ihren Freundinnen da gesoffen hatte und mich auch noch angeschrien hatte. Ich wurde dann erst auch nicht vernünftig versorgt. Wir hatten keine Brandschutzdecke. Die Polizei oder die Feuerwehr wurde erst nicht gerufen. Laut meiner Schwester war es wohl eine Stunde, die verschwendet war, bis er meine Schwester irgendwann über mein Handy angerufen hatte, um zu fragen, was zu tun wäre. Ich würde hier voll das Theater machen. Irgendwann hat er seine Frau auch runtergeholt, die mich dann halt so gut es ging versorgte. Aber da war das alles so reingefressen. Und irgendwann weiß ich nur, dass dann, ja, dann kam ein Helikopter. Da habe ich Morphium bekommen und bin halt Gott sei Dank dann schnell eingeschlafen. Aber diese Stunde, also ich habe mich übergeben, ich habe gebeten, dass sie mich zur Toilette bringen, weil ich nicht auf den Boden brechen wollte. Die haben mich angeschrien, dass schon mal jeder in der Gastro verbrannte Füße hätte, dass ich jetzt kein Theater machen sollte. Ich wüsste ja, wo die Klos sind. Und dann saß ich da, weil die mir Sachen runtergerissen hatten. Das haben sie wohl richtig gemacht. In Unterwäsche, ohne, also in BH und Tanga vor meinem Chef und meiner Seniorchefin, die ganze Zeit nur am Stein waren. Also es war psychisch und körperlich eine krasse Geschichte, muss ich echt sagen.
Das war mit wie vielen Jahren?
Da war ich 31, knapp 31. Also jetzt vor 6,5 Jahren.
Boah, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schlimm das ist. Also tut mir sehr, sehr leid, das auch so zu hören.
Danke.
Wie verlief das dann danach? Also wie kann man sich das vorstellen? Das dauert doch bestimmt ewig auch, bis das alles heilt, oder?
Das ist einem erst am Anfang leider nicht bewusst. Ich bin aufgewacht am nächsten Tag. Meine Mama und meine Schwester waren da. Dann halt auf so einer Verbrennungsstation in so einem Spezialkrankenhaus für Verbrennungen in Bochum. Und ich wusste, erstmal wusste ich gar nicht, was Sache ist. Und ich habe halt nur ganz viele Leute schreien gehört, weil man muss sich halt vorstellen, das sind halt ganz kleine abgesperrte Räume, aber nur mit so Vorhängen halt, wirklich wie man das im Fernsehen kennt. Und viele von den Leuten, die da waren, kamen aus Bergwerken oder waren Obdachlose, die halt schlimmste Verbrennungen oder Verkühlungen hatten. So schlimm, dass die wirklich auch den Kopf bandagiert hatten und sowas und einfach am ganzen Körper, also zu 90% teilweise verbrannt waren. Das hat meine Eltern mir erzählt und ich habe die halt immer nur schreien gehört. Mir ging es auch nicht gut, aber für mich war dann die erste große Sorge, ich bin ja nur auf 450 € Basis eingestellt. Wenn ich nicht arbeite, kommt auch kein Geld. Scheiße. Ja, aber ich das Erste, was ich gefragt hatte, wann ich wieder arbeiten gehen kann. Ich dachte ja, also man wacht auf, man hat zwar Schmerzen, aber ich war ja unter ganz viel Morphium und erstmal siehst du nur, du bist überall verbunden und es zieht und zerrt überall. Und am Anfang hieß es, in 6 Tagen sind sie heraus, wenn alles gut läuft. Suppe ist er aber sehr fetthaltig und das heißt, die frisst sich in den Körper halt nachträglich. Das brennt einfach nach, egal wie das gereinigt wird. Und am Ende waren es dann fast 7 Wochen im Krankenhaus, davon 3 Intensivstationen, 3 Transplantationen insgesamt, 2 am Fuß und bei 2 Stellen überhaupt nicht verheilen wollten. eine am Bauch, was halt blöd möglich gewesen ist, dass die am Bauch erst aussah, als wenn die von selber heilt. Dann war die erste Transplantation, dann die zweite am zweiten sah es auch so aus, als wenn es von alleine heilt. Das sieht man halt manchmal erst 2 Tage später. Das ist nochmal, das waren halt Löcher. Das sind wirklich Löcher in der Haut, die schwarz umrandet sind. Das ist wirklich widerlich. Und mein Chef hat sich wirklich bis dato nie, also nicht entschuldigt, nicht sich gemeldet. Ich habe eine WhatsApp von ihm bekommen, als es ihm zu Ohren kam, dass mir Leute geraten haben, ihn wegen schwerer Körperverletzung halt anzuzeigen. Ich habe ganz lange mit mir gehadert, ob ich das machen möchte, weil ich diesen Menschen geliebt habe. Habe mich dann aber, was heißt, breitschlagen lassen, aber es ist ja das Richtige. Ich wollte nicht, dass das noch mehr Leuten passiert. Wir haben sehr viele junge Leute auch unter 18 beschäftigt gehabt im Betrieb. Und es war jeden Abend so. Es hätte jederzeit wieder passieren können. Und aufgrund dessen, dass er diese Anzeige bekommen hat, habe ich nur eine WhatsApp bekommen, dass ich nicht meinen müsste, mich jetzt auf seinen Nacken online glücklich shoppen zu müssen, während ich hier im Krankenhaus liege. Und dass ich nicht meinen müsste, mich hier wieder blicken lassen zu müssen, dass ich eine Enttäuschung wäre für alle Leute da. Seine Frau und seinen Sohn habe ich einmal gesehen. Die haben mich einmal besucht. Die haben aber sind auch nur gekommen, um mir davon abzuraten, die besagte Person anzuzeigen. Und dann habe ich die halt nach über einem Jahr vor Gericht wieder gesehen. Meine Arbeitskolleginnen, die mir alle geraten haben, ihn anzuzeigen, weil es denen ja so leid tat, saßen alle auf der gegnerischen Seite. Mein Ex-Freund wurde eingeladen aus Österreich und Sinn der Sache war, mich zu verunsichern und mich als unzurechnungsfähig darzustellen, mich als Alkoholikerin darzustellen mit ganz vielen Zeugenaussagen. Die wollten halt erreichen, dass meine Aussage, dass er das unter Alkohol gemacht hat, dass er ihm bewusst war, was er da tut, weil ich ja absetzen wollte, mehrfach unter Tränen, dass das gelogen war. Zum Glück ist das nicht durchgegangen. Aber es sind halt so viele verletzende Sachen auch da vor Gericht passiert. Ich musste halt, ich stand im Zeugenstand vor diesen ganzen Leuten, die teilweise zu den Seiten waren oder im Rücken von mir. Und ich musste da meine Hose runterlassen. Ich stand da in Tanga vor dem Gericht, weil das Gericht natürlich die Wunden sehen wollte.
Ja, aber das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist ja wie in einem schlechten Film eigentlich.
Ich habe hysterisch angefangen zu lachen, anstatt zu weinen, tatsächlich vor Gericht. Meine Mama und meine Schwester waren am Bein und konnten nicht aufhören. Die konnten nicht aufhören zu weinen, weil ihnen das so leid tat. Meine Mutter wollte auch auf besagte Person draufgehen. Meine Mutter ist ein ganz friedlicher Mensch eigentlich, die eine ganz große Klappe hat, aber körperlich nicht aktiv wird eigentlich. Ich habe meine Mutter zurückgehalten. Also es ist so viel Verletzendes passiert. Ja, und das Ganze hat halt, also ich war ja Gott sei Dank über die Berufsgenossenschaft dann abgesichert, sag ich mal. Wenn das auch während der Arbeit so etwas passiert, zahlt die Berufsgenossenschaft wirklich die besten Behandlungen bis zur 75. Woche. Und dann ist eigentlich die Erwartung, der Mensch ist wieder gesund. Ich habe dann mein Gespartes in die Hand genommen, erst für den Gerichtsprozess gegen meinen Arbeitgeber, weil es mir wirklich am Herzen lag, mir es nicht gefallen zu lassen, vor allem, weil nicht mal diese Entschuldigung kam. Hätte er sich entschuldigt, hätte ich die Anzeige wahrscheinlich sogar zurückgezogen im Nachhinein. Und dann habe ich gegen die Berufsgenossenschaft geklagt. Die meisten Leute machen das, oder viele machen das, ziehen aber nach 3, 4 Mal abschmettern und es waren so viele Gutachten. Ich weiß nicht, wie viele Gutachten ich durchlaufen bin. Irgendwann ziehen die meisten Leute den Schwanz an und sagen, es bringt eh nichts. Ich habe jetzt bis zum Ende durchgezogen. Es hat 4,5 Jahre gedauert. Psychisch wurde mir alles aberkannt, weil es heißt, es war nicht katastrophenähnlich genug, wie zum Beispiel ein Trauma, wenn man im Krieg ein Bein verliert. Das wäre nicht so schlimm und deswegen hätte ich keine posttraumatische Belastungsstörung davontragen können und das wäre alles Altlasten, die dann wodurch dann der psychische Schaden entstanden ist. Und durch Zufall kam dann während dieser Verhandlung, die sich nun um die Psyche gedreht hat, raus, dass diese neuropathische Sache, also alles, was die Nervengeschichte angeht, mir längst hätte zugestanden werden müssen. Aber der Sachbearbeiter es leider vergessen hat, sich darum zu kümmern. Das heißt, das war wirklich eine Win-Win-Situation, dass mein Anwalt das wirklich rausgehört hat und sagte, ja, aber was ist denn mit der Nervengeschichte? Sie haben doch gerade gesagt, dass Frau Haratzin das zusteht. Das läuft jetzt seit 4 Monaten wieder. Und seit 4 Monaten habe ich jede Woche Telefonate mit Leuten, die sich bemühen. Ich werde jetzt im Oktober einen mehrwöchigen Krankenhausaufenthalt da in diesem Krankenhaus, wo ich auch war, nach dem Unfall haben, weil zig Möglichkeiten da sind, mich zu behandeln. Wohl befragt wird jetzt am Telefon, wie das wurde noch nicht probiert. Ich so, nein. Es wurde gesagt, es gibt zwei Medikamente. Eins benutze ich aktuell, was echt viele Nebenwirkungen hat, und das zweite habe ich noch nie vertragen. Also man sieht halt, wenn jetzt die richtigen Leute wieder da dran sind und Geld gezahlt wird, sind ganz viele Möglichkeiten auf einmal da.
Das heißt, jetzt geht es dann an die Nervenbehandlung. Ist das
Es
korrekt?
sind, genau, also es wird, aber psychisch wird komischerweise auch behandelt, weil die sagen, diese Prozesse, die man durchläuft, also es gibt ganz viele Methoden. Irgendwie Strom, es gibt warmes Wasser, es gibt so eine Methode, wo man zwickt in die Nervenenden. Es gibt also ganz viel, was ich gar noch nicht beschreiben kann, weil ich das ja jetzt selber noch nicht mitgemacht habe. Aber es hieß wohl, mindestens 3 Wochen, jeden Tag ist man in ganz vielen Behandlungen und das nimmt dann aber auch psychisch natürlich mit, weil man erstmal an den Ort des Geschehens zurückgeht schon mal.
Natürlich, klar. Das ist eigentlich ja klar. Selbst wenn alles gut war und du das jetzt wieder aufwühlen musst, ne, im Zuge dessen ist ja auch klar, dass das irgendwas auch psychisch oder mental macht. Und das ist ja jetzt auch schon viele Jahre her, aber trotzdem halt nicht abgeschlossen und wird irgendwie nochmal aufgerollt. Und das stelle ich mir absolut nicht einfach vor. Jetzt, wie beeinflusst das dein Körper oder deinen Alltag?
Ich sag mal, das war ungefähr so. Ich war 2, 3 Wochen damals aus dem Krankenhaus entlassen und habe gemerkt, zu Hause, also ich war ja eh noch lange, lange krankgeschrieben danach, aber ich habe halt zu Hause im Alltag gemerkt, dass wenn ich auf den Beinen, also ganz normal im Stehen war, dass meine Füße kribbelten. Und am Anfang war es wirklich nur ein Kribbeln. Also das Kribbeln ging von oben dem Fußspann so langsam in die Waden und über die Schienbeine und in den Oberschenkel, da wo die die Spalthaut ist, also wo die Haut entnommen wurde, und bis in den Bauch. Und da stoppte das dann. Am Anfang war das halt wirklich nur so ein Kribbeln. Ich habe es meinem Durchgangsarzt, dann, ich war ja 3 bis 4 Mal die Woche zum Verbandswechsel da, habe ich ihm halt direkt gesagt. Und der hat mich halt relativ flott zu einem Neurologen geschickt. Und da wurde dann festgestellt, dass das nennt sich neuropathische Schmerzen. Das heißt, bei so etwas Schlimmem, die Nervenenden lagen zu lange offen, also an der Oberfläche, und dadurch sind die beschädigt worden. Wie genau und was genau und ob dauerhaft, kann kein Mensch sagen, das ist nicht messbar. Was passiert im Körper ist, dass diese Nerven, die beschädigt oder kaputt sind, ein Fehlsignal in den Kopf leiten und der Kopf sagt, Schmerzen aussenden. Die Frau muss sich, also der sagt quasi mir, ich muss mich hinsetzen, weil wenn ich, sobald ich sitze, Beine abgeknickt oder liege, Beine liegend halt, hört der Schmerz so langsam auf. Das war dann aber nach ein paar Wochen schon so intensiv, dass das nicht mehr Kribbeln in den Beinen war. Also es war damals vergleichbar mit diesem Legs irgendwie, Restless Legs Syndrom. Das ist ganz oft bei alten Leuten. Dann war es aber nach ein paar Wochen so intensiv, dass das halt, das ist als wenn, ich vergleiche das immer sehr gerne, mit 1000 Ameisen, die auf einmal auf deiner Haut sind und dich alle gleichzeitig anpinkeln oder beißen. Ich weiß nicht, wie man es richtig bezeichnet. Es ist so intensiv, dass du irgendwann nicht mehr, du setzt dich hin. Ich habe es so oft versucht auszureizen, weil so viele Leute mal sagen, du musst ja lernen, mit dem Schmerz zu leben. Ich habe immer ja keine Arbeit gefunden, weil find mal einen Nebenjob, ich bin mit dem Studium immer noch nicht fertig, wo du nicht stehen musst. Es war kaum möglich, sag ich mal, weil irgendwo musst du immer stehen, ob an der Kasse, in der Gastro, du musst stehen. Gastro war eh raus und ich habe es dann wirklich mehrfach probiert, dass ich hier stand und es ausgehalten habe. Ich fange irgendwann an zu heulen, wie ein kleines Kind, weil es so schlimm intensiv ist und es geht bis in den Bauch, als wenn so Krallen dich nehmen und so drehen und wie damals diese Brennnessel am Arm, aber nur in tausendfach. Ganz intensiv und ganz schlimm. Und die Medikamente, die ich dann jetzt bekomme, die helfen, den Alltag besser zu schaffen. Das heißt, dieser Schmerz tritt zum Beispiel dann erst nach 5 Minuten ein, mittlerweile manchmal auch erst nach 10 Minuten. Dann muss ich mich trotzdem hinsetzen. Aber ich habe schon mal eine größere Spanne halt, was halt total lästig ist. Ich sage mal, man steht im Zug und es ist voll. Und wenn man als junger Mensch fragt, boah, dürfte ich mich bitte hinsetzen? Ich habe Schmerzen. Dir glaubt das ja kein Mensch. Aber da waren es halt echt Situationen, wo ich ausgestiegen bin aus dem Zug, weil ich den Schmerz nicht ertragen konnte. Ja, Medikamente helfen, sollen irgendwann dahin führen, dass der Nerv wie blockiert ist und oder abstirbt, der kaputte, durch diese Medikamente und ein neuer, gesunder nachwächst. ist bis jetzt nach 6,5 Jahren halt leider nicht passiert. Weder das eine noch das andere. Und die Dosis, auf die ich müsste, damit es halt optimal wirkt, komme ich nicht hin, weil ich viel zu wenig, ich habe immer schon zu wenig dafür gewogen. Es wären halt irgendwie um die 600 Milligramm eines sehr starken Medikaments, was halt sonst Leute mit Schizophrenie oder Epilepsie im Endstadium, also in einem ganz starken Stadium bekommen. Ja.
Und wie wirkt sich das jetzt zum Beispiel auf dein Essverhalten auf, ne? Weil du jetzt sagst, ich war schon immer irgendwie zu leicht dafür und allein das erklärt ja schon, okay, du versuchst irgendwie zuzunehmen, damit auch das Ganze eine bessere Wirkung hat und du irgendwie die Dosis auch einnehmen kannst. Aber wie wirkt sich das jetzt irgendwie aus? Hast du keinen Appetit oder hast du überhaupt, wie ist es mit deiner Energie sonst?
Also eine Nebenwirkung von dem Medikament ist immer, dass man sehr, sehr viel müder ist als andere. Das heißt, ich habe nach einer Woche Medikament nehmen schon gemerkt, ich muss halt wirklich wie ein alter Mensch mittags eine Stunde Mittagsschlaf machen. Ich schaffe sonst wirklich nicht bis abends. Ich bin auch während der Arbeit eingeschlafen. Beim Autofahren habe ich Sekundenschlaf gehabt durch das Medikament. Dann kommen leider depressive Schübe dazu und Schlaflosigkeit bei Nacht, Nervosität, wo man dann halt andere Medikamente bekommt, die das dann wieder eingrenzen sollen und dass man halt ein bisschen mehr Antrieb hat, aber immer mehr Medikamente am Ende. Und die ersten 5 Jahre war es dann halt so, dass ich mit diesen Nebenwirkungen zu kämpfen hatte. Mein normales Gewicht waren immer so zwischen 53 und 58 Kilo, je nachdem, wie viel Sport ich gemacht habe. Das war aber in Ordnung die letzten 5 Jahre. Letztes Jahr Herbst war auf einmal alles anders. Wir waren im Türkei-Urlaub, das war auch noch All You Can Eat. Ich habe mich mega gefreut, weil ich dachte, boah, 3 Tage nur essen, geil. Einfach mal richtig ausspannen und richtig schlemmen. Und dann fing das einen Abend an, dass ich vor so einem tollen Fisch saß, den habe ich mir selber sogar à la carte bestellt, weil ich diesen Fisch haben wollte. Und ich saß davor und musste mir, also in meine Serviette spucken, weil ich die Übelkeit nicht, ich habe es nicht mehr zur Toilette geschafft. Und dann dachte ich erst, die 3 Tage Türkei, es waren halt nur 3 Tage, boah, hast dir den richtigen Magen-Darm geholt, das schönste Essen und es war aber trotzdem so, dass ich Appetit hatte. Also ich hatte ein Hungergefühl und auch Appetit teilweise. Und dann saß ich davor und ich konnte es weder essen oder ich habe eine Gabel und dann musste ich wieder spucken. Ja, und das zog sich dann hier nicht wie sonst, wie so eine Magen-Darm über 8 Tage oder sowas, sondern über Wochen. Und ich war dann auch direkt bei Gastroenterologen, wo mich mein Hausarzt hingeschickt hatte, aber irgendwie weil ich in meiner Vergangenheit weite Vergangenheit eher, Jugend, frühe 20er, hatte ich auch mit Magersucht und lange mit Bulimie zu tun. Und wie das da ja so ist, wirst du dann ja oft belächelt, wenn du sagst, du kannst nicht essen, du musst oft erbrechen. Du wirst halt oft indirekt dann so gefragt, ist denn sonst alles in Ordnung? Geht's ihnen denn sonst gut? Also es wird halt eigentlich, wird man dahin gedrängt, haben sie nicht doch wieder eine Essstörung. Ich habe jetzt zurzeit immer noch eine Therapeutin und hatte Glück, dass ich mit der sprechen konnte und die mich zu einem anderen Gastroenterologen geschickt hat. Der war zwar ein Pferdearzt, aber der hat dann wirklich festgestellt, der hat mich wirklich auch sehr böse von oben herab behandelt, wie man denn seinen Magen so ficken könnte. Der Magen sieht aus wie von einem 80-jährigen Menschen, der wirklich starke alkoholische Probleme hätte. Sein Vater, der halt in der Selbstpraxis ist, hat die Ergebnisse dann am Ende ausgewertet und es kam halt zu 98% toxische Reaktion dabei rum. Toxisch heißt immer in Verbindung mit Medikamenten. Das heißt 2% durch irgendwas anders ausgelöst. Ende vom Lied ist, kann man nicht viel machen. Die Medikamente konnten nicht abgesetzt werden. Wir haben die jetzt auf ein Minimum runterdosiert. Das hat halt auch schon relativ schnell Wirkung gezeigt, zumindest bei diesem krassen Ekel. Das war dann nicht mehr täglich einmal, sondern dann mal vielleicht 2-mal die Woche. Aber da das ja auch über Wochen ging, bis man ja auch Termine kriegt bei solchen Gastroenterologen und sowas.
Das heißt, eigentlich nach diesem Urlaub und durch diese Übelkeit, die du da erfahren hast und dann der Weg zum Doc, hat sich eigentlich dieser Kreis erst geschlossen, dass herausgefunden wurde, naja, im Magen toxische Wirkung durch die Medikamente, die du genommen hast, durch halt die Vorgeschichte, richtig?
Genau, also im Oktober fing es an und das Ergebnis hatte ich Ende Januar. Behandlungsoption bei der Neurologin Mitte Februar erst. Und bis dahin, in 4 Monaten, waren 10 Kilo runter. Wenn Ich habe da eh nur so um die 55 Kilo. Es ist jetzt auch nicht super viel, bei 1 Meter fast 70. Ja, ich eier jetzt auf meinen 45 Kilo rum seitdem. Die kann ich jetzt halten. Ich habe meine Ernährung wirklich enorm umgestellt, sodass ich mir ein bis zweimal die Woche noch erlaube, wenn ich wirklich auf was richtig krass Appetit habe, was sehr fett ist. Sonst habe ich wirklich viele Wochen von Reis und Hühnchen gelebt, was ja eigentlich eher ein Diätessen ist, was ich aber super gut vertragen konnte wenigstens und versucht habe, dann wenigstens in größeren Mengen zu essen. Aber also, es hat sich halt so viel geändert. Ich mochte Reis noch nie. Ich mochte keinen Reis. Jetzt mag ich nur noch Reis. Ich mag keine Kartoffeln mehr. Ich mag keine Nudeln mehr. Ich mag keine Soßen mehr.
Weil du sie nicht vertriebst, oder?
Das ist halt entweder Vertrag, also es kann sein, dass ich was nicht vertrage, im Nachhinein, dass dann die Reaktion kommt mit Erbrechen, Durchfall über 3 Tage oder immer noch dieser schlimme Ekel. Also du sitzt vor deinem Essen, du hast wirklich richtig Bock auf McDonald's, ne? Und da gehe ich wirklich nicht oft hin. Dann sitzt du vor deinem Menü und denkst dir, boah, lecker. Beißt rein und dann kommt es in diesem schon hoch und es riecht auf einmal eklig. Die Konsistenz ist eklig. Ich kann das gar nicht anders beschreiben, aber am schlimmsten ist der Geruch. Es riecht vergoren auf einmal, verwest. Ich bin der größte Fleischfan, leider, ne? Ich sag, wie es ist. Ich esse seitdem so viel weniger Fleisch. Ich finde die Konsistenz, ich freue mich erst drauf, dann beiß ich rein, dann finde ich es ekelhaft. Dann, ja, muss mein Freund mein Essen aufessen oder ich stelle es weg und wärme es mir wieder auf. Es gibt auch Tage, wo ich dann einfach, weil ich keinen Bock habe, gar nichts esse, weil ich keinen Bock habe, mich zu übergeben. Ich habe keinen Bock, wieder auf der Toilette zu sitzen. Und dann hungere ich lieber. Sag ich, wie es
Weil,
ist.
wie sieht so eine Woche dann aus? Also du isst dann nur Reis und?
Reis, Hühnchen, Brokkoli, ganz viel und Erbsen, Zwiebeln. Das sind so meine Lieblingsprodukte. Ich habe vorher super gerne, wirklich super gerne, nicht wegen dem Gewicht, alles mit Körnern gegessen. Körnerbrot, Körnerbrötchen, Schwarzbrot mag ich gar nicht mehr. Ich mag Weißbrot mit viel Zucker drin jetzt. Das heißt, ja, ich esse dann auch wirklich mal über den Tag 3, 4 Scheiben Toast mit irgendwie irgendeiner billigen Kinderbrust drauf, weil ich froh bin, dass ich drauf Hunger habe und es auch essen kann. Was natürlich für den Körper jetzt nicht so gut ist. Das Schöne ist, durch dieses ganze eher Diätessen meiste Zeit, habe ich halt die Leberwerte wieder super im Griff bekommen. Also die sind jetzt so an der oberen Grenze zu normal und die Nierenwerte sind wirklich im ganz normalen Bereich wieder. Problem ist aber, ich nehme nicht zu. Also ich kann machen, was ich will, ich nehme nicht zu.
Achtest du auf irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, deine Kalorien über den Tag, dass du sagst, naja, so und so viel muss ich irgendwie schaffen, damit ich irgendwie ein Kilo zunehme? Ja.
Ja, also wir haben beim Hausarzt erst überlegt, es gibt ja diese Frisobin-Getränk heißt das, glaube ich. Das ist so hochprozentig kalorienhaltig für essgestörte Leute, weil ich da aber einfach Angst hatte, weil ich weiß noch, ich musste es damals über Monate nehmen, als ich in der Klinik wegen Essstörung war, habe ich halt gesagt, ich möchte es erstmal so probieren. Ich esse halt ganz viel mit hohem Eiweißgehalt momentan, weil ich da merke, ein bisschen tut sich da schon was, wenn ich jetzt wirklich 2 Packungen 500 Gramm Skyr am Tag esse, was mir auch schmeckt. Ich nenne die Marke jetzt einfach Y-Food, schmeckt mir vom Geschmack halt wirklich gut, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht super gesund, aber eine zusätzliche Mahlzeit ist besser als nichts.
Du hast halt schnell 500 Kalorien drin. Ich glaube, es sind 500.
Genau.
Ja.
Und Süßigkeiten fällt halt flach, weil, also jetzt, die letzten 3 Wochen wurde es besser. Aber das letzte halbe Jahr, ich bin halt so richtiger Süßigkeiten-Fan eigentlich. Ich habe kaum Süßigkeiten angeholt. Mir war nicht nach Schokolade, nicht nach Chips, nicht nach Gummibärchen. Wir waren jetzt in den letzten Wochen, 3 Wochen in den USA und da habe ich halt wirklich mal wieder so ein bisschen was Süßes gegessen. Aber auch nicht dieses, dass man sich denkt, boah, du könntest dir 2 Stücke Kuchen leisten. Geht nicht, schmeckt nicht. Nach 3 Gabeln ist so, ist
Also,
einfach eklig.
selbst in den USA nicht zugenommen.
Ich habe da ja eine Challenge tatsächlich bei TikTok rausgemacht. Also ich meine, die Leute schreiben mir immer, so viele Leute gucken ja nur ein Video und dann schreiben sie immer, iss mal Döner, iss mal mehr Burger. Ja, ich wäre froh, wenn ich so wäre wie du. Ich muss 10 Kilo abnehmen. Gut, die gucken dann nur ein Video und nicht die 5 davor. Ich habe mir da einen Scherz draus gemacht, ganz ehrlich. Ich habe mich wirklich davor auf die Waage gestellt und habe gesagt, um zuzunehmen, fliegen wir jetzt in die USA. Natürlich wieder völlig übertrieben für Social Media, sag ich mal. Ich habe aber wirklich gedacht, ich nehme dazu und ich habe wirklich gut kalorienhaltig da Sachen gegessen, nur nicht auf Masse. Also ich habe dann nur einen halben Burger gegessen, mit meinem Freund geteilt, die Pommes weggelassen, weil ich halt Angst hatte, dass ich wieder Ja, im Urlaub jetzt 3 Tage auf dem Klo möchte auch keiner, sag ich mal, ne, wenn du so viel erleben kannst. Ich habe auch richtig kranke Milchshakes also geteilt mit meinem Freund. Also die waren so gut. Ich habe 500 Gramm zugenommen in 3 Wochen tatsächlich, ja.
Man könnte jetzt sagen, der Traum wahrscheinlich von den meisten Leuten, ne? Alles essen können, Fast Food, Amerika und nur 500 Gramm nehmen, ne? Also bei den meisten ist ja eher die Angst andersrum. Das ist auch eigentlich der Grund, warum ich das ganze Thema so spannend finde, ne? Meine Zuhörer, Zuhörerinnen interessiert hauptsächlich das Abnehmen, ne? Und ist ja auch das, was mein Content hauptsächlich ist. Aber viele Leute beim Abnehmen sagen halt, naja, dann isst doch einfach weniger. Und ich weiß das ja, als Personal Trainer habe ich nicht nur vor Ort die Leute, die abnehmen wollen, sondern natürlich auch in der Vergangenheit den ein oder anderen oder die ein oder andere gehabt, die auch zunehmen möchten und das Reverse-Problem haben und sagen, du, ich kann einfach nicht mehr essen. Und da wäre ja auch die logischste Antwort einfach, naja, hau dir doch mal einen Döner und eine Pizza doppelt rein, so, ist doch ganz easy, ja, kann doch jeder, so, ne, dein Problem hätte ich gerne. Aber tatsächlich ist es halt nicht so einfach, weil es gibt ja Gründe dafür und ja, ne.
Ich glaube, das ist ja, ich finde, das, eigentlich reden wir mittlerweile in der Gesellschaft über alles offen. Jeder darf sich ausleben, jeder darf seine Probleme offen schildern. Dennoch ist es ja immer so konnotiert, dass Verzicht mit negativ verbunden wird. Und wenn du einen Überkonsum sogar machen kannst, ist das ja eher positiv. Dabei würde ich jetzt, wo ich eigentlich ja beide Situationen kenne und ich ja wirklich auch Leute in meiner jetzigen Situation vor 10 Jahren wirklich nicht verspottet habe, aber zumindest gesagt habe, boah, ich wäre voll gern wie du. Ich muss echt jeden Tag auf meine Kalorien achten, um meine Figur zu halten. Es ist gemein, weil am Ende des Tages ist es genau das Gleiche eigentlich. 1:1. Du willst ein Ziel erreichen, der eine möchte weniger wiegen, der andere möchte mehr wiegen. Und am Ende des Tages schaffen beide das Ziel nur unter Schwierigkeiten. Und was steht denn am Ende? Ein gesunder Körper. Und weder Untergewicht ist gesund noch Übergewicht. Nur unsere Gesellschaft verbindet schlank sein oder dünn sein immer mit etwas Positivem leider. Und das ist halt ungerecht, sag ich mal.
Es ist
Ja,
falsch. Es ist nicht nur ungerecht, es ist auch einfach falsch, ne? Wie du
es ist
sagst.
ja auch keiner, wenn man dann Sachen sagt, ja, ich fühle mich ja gar nicht schön, fallen die Leute ins Wort und sagen, hör doch auf, du ziehst ja voll enge Sachen an. Ja, soll ich nur noch in Säcken durch die Gegend laufen? Was bleibt mir denn? Mein Kleiderschrank, das ist ja. Ich habe echt eine Schwäche für Kleidung. Meine Wohnung besteht aus 4 Kleiderwänden. Von diesen 4 Kleiderwänden habe ich genau 2 Hosen und 2 Röcke, die ich neu angeschafft habe. Ich wollte mir nichts Neues kaufen, weil ich gedacht habe, ich habe genug. 4 Kleidungsteile, die unten passen einigermaßen. Ich fühle mich damit ja nicht wohl, wenn alles schlackert, ich kein Popo mehr habe, meine Brust natürlich kleiner ist. Das sind ja genau diese Sachen bei einer Frau, die als erstes weg sind. Und natürlich ist das schön, wenn du keine Rolle hast, wenn du sitzt mit einem Bikini. Natürlich ist das schön. Das will ich auch gar nicht verschweigen und dass man sich so ein bisschen leichter fühlt, auch wenn man irgendwie mit einem leichten Kleidchen rumrennt. Und ich weiß auch, dass wenn ich jetzt von heute auf morgen 10 Kilo drauf hätte, wenn man mir die schenken würde, würde ich auch wahrscheinlich wieder meckern, weil es zu viel ist, weil Skinny-Fett finde ich halt auch nicht cool. Aber dieses, wenn ich so eine leichte Entwicklung sehen würde, weil ich mich echt bemühe im Moment und mein ganzer Tag ja auch sich, mein Tag richtet sich ja auch viel danach. Schlafen wegen Medikamenten, weil müde und Essenszeiten einbauen. Das heißt, morgens ist bei mir immer schlecht. Das heißt, um 11 gibt es eine Essenszeit, dann gibt es um 1 eine Essenszeit, dann um 17 Uhr, um 21 Uhr. Ich richte meinen Tag halt oft nach meinen Mahlzeiten und das ist stressig.
Du hast feste Strukturen, was das angeht.
Ja, jetzt, ich habe meinen Job
Gewissermaßen.
tatsächlich, also ich habe meinen Job glücklicherweise vor 2,5 Monaten dank meiner neuen Chefin wechseln können. Ich bin im Homeoffice und habe einen ganz tollen neuen Job, der mich psychisch auch null stresst. Und ich habe die Möglichkeit hier. Ich kann sagen, alles klar, ich mache jetzt eine Viertelstunde Pause, ich koche mir jetzt was. Aber allein schon sich zweimal am Tag was Warmes kochen, frisst Zeit, ne? Also, das ist echt dämlich. Und dazu habe ich einen Freund, der abnehmen möchte. Also, schwierig.
Das ist natürlich so ein bisschen Leben im Kontrast dann auch wahrscheinlich bei euch zu Hause.
Ja.
Wie ist dein eigenes Verhältnis zu deinem Körper momentan?
Eigentlich bin ich immer jemand, der vor einer Kamera alles beschönigt. Ich sage jetzt, wie die Wahrheit ist. Schlimm. Hässlich. Ich fühle mich hässlich. Ich fühle mich nicht fraulich. Nee, was noch schlimmer als das Optische ist. Wobei, nein, anders. Mit 20 sieht ein Skinny-Körper noch sehr hübsch aus. Kann auch sehr hübsch aussehen. Du hast straffe Haut. Du hast noch irgendwo diese Fetteinlagerung. Die hast du mit ich sag mal, das geht langsam weg mit Mitte 30. Dann bist du halt ausgezehrt. Du siehst hier diese Adern und die ganzen Sehnen. Du siehst hier die Knochen, das also so in der Brustbereich. Das ist nicht schön. Der Po, wenn der flach ist, ist nicht schön für mich halt. Wir sehen ja überall diese ganzen Curvy-Leute. Natürlich hätte ich auch lieber einen Curvy-Popo. Was aber schlimmer ist, ist halt diese Nebenwirkungen, dass du, ich friere. Ich friere wie ein Schneider, seit ich wieder hier bin. Wir haben ja jetzt, sagen wir mal, am Tag 15 Grad draußen. Ich laufe schon mit einem Pullover rum. Ich weiß nicht, was ich im Winter machen soll. Ich habe mich jetzt geweigert, die Heizung schon anzumachen, aber ich glaube, nächste Woche muss ich, weil ich sitze mit einer Decke am Schreibtisch. Wir haben gerade mal September. Haarausfall ist halt ein Riesenthema, was seit Oktober einhergeht. Alle möglichen Leute geben einem mal Tipps, aber am Ende, weil Haarausfall, der durch eine Krankheit kommt, kannst du von außen nicht mit einem Shampoo irgendwas bewirken. Außer dass dein Körper wieder gesünder wird, kannst du wirklich nichts machen. Und ich habe jeden Tag büschelweise in der Hand. Das macht einen psychisch fertig. Du kannst, so schnell wachsen Haare nicht nach. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was man nicht nur einer Frau nehmen kann, sondern ich glaube, mittlerweile auch bei Männern ein Thema ist. Dann kommen Sachen dazu, ich sag mal so, wie durch dieses zu dünn sein hast du ja auch irgendwie psychisch, dass du eher so zu Depressionen neigst. Ich hatte das erste Mal einen richtig krassen depressiven Schub vor 3 Monaten. Ich dachte mal, ich kenne depressive Phasen. Ich kannte das aber nicht. Ich war 3 Tage nur zu Hause und ich habe es kaum geschafft, zur Toilette zu gehen, weil ich nicht mich aufraffen konnte. Oder nicht auf, ich weiß nicht, wie die richtige Bezeichnung ist. Ich habe auf dem Couch gelegen, aber auch, ich konnte auch keine Serien gucken, am Handy sein. Ich konnte einfach gar nichts. Das war alles zu viel. Und das ist ja auch ausgelöst durch das Untergewicht laut Arzt. Verstärkte Körperbehaarung kommt halt auch dazu, an den Stellen, wo du sie nicht haben willst. Trockene Haut, Gereiztheit, gestörtes Sexualverhalten, das sind halt alles Sachen, die mit Untergewicht einhergehen, was viele Leute, die nicht damit sich befassen, gar nicht wissen. Es ist halt nicht nur ein schöner Skinny-Körper in der Kamera, ne?
Hast du in irgendeiner Form irgendwie Nährstoffmangel oder musst zusätzlich irgendwelche Sachen supplementieren oder so?
Jetzt mittlerweile tatsächlich geht's. Am Anfang war der Eisenhaushalt auch ziemlich gestört. Magnesium war ein Riesenproblem. Kalium durch das viele Erbrechen. Also wenn du ganz viel Durchfall und Erbrechen hast, ist Kalium irgendwann ein Riesenproblem und das löst auch den Haarausfall aus. Kalium nehme ich mittlerweile noch zu mir, einfach um sicherzugehen, dass ich gut versorgt bin. Sonst sind die Werte wirklich seit ungefähr 1,5 Monaten sehr stabil tatsächlich. Was wahrscheinlich aber auch an einer sehr ausgewogenen Ernährung liegt. Ich meine, ich esse jeden Tag mehrfach frisches Obst und Gemüse. Ich esse gutes Biofleisch jeden Tag und Reis halt, ne? Oh Gott, das mit dem Reis ist echt peinlich.
Nee, eigentlich ist
Ja.
das gar nicht, ne? Also, weil vor allem du hast ja da irgendwas gefunden, was für dich momentan passt. Das wird sich vielleicht irgendwann auch wieder ändern. Ja. Aber es könnte ja schlechter sein, ne? Wenn du den Reis nicht hättest, was hättest du dann, ne? Also so versuche ich das irgendwie zu betrachten. Also, peinlich ist es überhaupt gar nicht.
Also mein Hausarzt ist ja auch mittlerweile der Meinung, dass ich jetzt aufhören soll, auf Krampf immer aufs Gewicht zu gucken. Das natürlich ein Problem ist, dass ich ständig friere. Das, was drauf muss, wissen wir. Aber so, also er sagte, der erste Step ist doch, dass wir seit über 2 Monaten bei deinem jetzigen Ausgangsgewicht sind und zumindest nichts mehr runtergegangen ist und du das halten kannst.
Das ist ein
Ich
Schritt
schaffe,
voll,
also
ja.
ich bin halt sonst relativ sportlich, sag ich mal. Also ich gehe relativ gerne zum Sport. Zwischen Oktober und Februar konnte ich nicht gehen, weil ich körperlich zu schwach war. Also ich bin auf dem Laufband, sag ich mal, ich bin da runtergefallen. Ich konnte mich nicht halten. Die Gewichte, die ich sonst heben konnte, nicht mal mehr die Hälfte. Nach einer Viertelstunde war Feierabend mit Sport. Und ich bin sehr dankbar, dass ich jetzt seit Februar öfter mal wieder gegangen bin und ich auch merke, dass es wieder Freude macht, weil das war, also ich habe mich dahin gekämpft, einfach weil in deinem Kopf ist ja, tu deinem Körper was Gutes, mach Sport, aber mein Körper konnte einfach nicht mehr, der war einfach komplett am Ende.
Das wäre jetzt auch tatsächlich meine nächste Frage gewesen, weil, wie vorhin schon so ein bisschen gesagt, ich kenne auch, oder ich hatte auch Klienten schon, die zunehmen wollten, ne, ist natürlich eher der seltenere Fall hier, und meistens, weil halt eben über die Ernährung einfach zu sagen, irgendwie iss mehr oder irgendwie da Pläne zu schreiben, wo dann halt eigentlich deutlich mehr Kalorien sind, das ist nicht so einfach, ne, aber meistens kommt der Win über den Sport, übers Krafttraining, ne. Wenn man da irgendwie Spaß dran findet und da eine Routine entwickeln kann und der Körper auch einfach irgendwie neue Reize hat, sich da Muskulatur bildet, dann verlangt der Körper nach mehr. Und das hat meistens dazu geführt, dass man so passiv mehr gegessen hat und dann, ja, der Körper sich anpasst, der Kopf sich anpasst, man eine Routine hat und plötzlich wiegt man 2, 3 Kilo mehr. Das klappt natürlich für jemanden, der vielleicht jetzt nicht so eine Vorgeschichte hat. Deswegen wäre jetzt meine Frage gewesen, hilft dir Krafttraining oder ist das etwas, was, wo du versuchst, da auch dann in der Zukunft irgendwie mehr zu machen?
Also mein Ziel ist definitiv, wie es vor, ich sag mal, 1,5 Jahren noch war, also so, ja, 3 bis 5 Mal die Woche zum Sport zu gehen, weil ich sag mal so, ich bin jetzt nicht dieses, es gibt ja so Menschen, die grundsätzlich Freude an Bewegung haben. Das ist bei mir wirklich nicht so. Also ich bin halt eher so, ich bin wirklich Stubenhocker, du kannst mich auch 3 Tage hier absetzen, merke ich überhaupt nicht, ne? Aber bei mir ist dieses, wenn ich erstmal hingehe, entwickle ich währenddessen diese Freude. Also das Problem ist nur dieses erstmal dahinkommen. Und dieses Gefühl danach ist halt so super gut. Plus, dass ich jetzt merke, wenn du es wirklich jetzt, ich gehe nicht 1,5 Stunden wie früher, ich gehe dann mal ja, eine halbe Stunde, mal 20 Minuten. Und wenn es nur aus Laufbahn ist, wo ich halt dann leicht jogge und danach vielleicht noch ein bisschen Bankpresse mache und ein paar Sit-ups oder so. Der Hunger ist danach da. Also das Hungergefühl ist definitiv stärker, als wenn ich den ganzen Tag nur hier rumsitze, am Handy, am Computer. Und danach war es auch bis jetzt, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich da einen starken Brechreiz oder eine Übelkeit hatte. Also ich sehe da wirklich, dass der Körper sagt, alles klar, ich habe mich jetzt angestrengt, ich brauche jetzt auch Nahrung und gute Stoffe. Da muss ich halt nur diesen Spagat zwischen Körper ist schwach und ja, irgendwie diesen Spagat dazwischen schaffen, dass man irgendwie dem Körper genau die richtige Menge an Bewegung gibt und nicht übertreibt, weil das dann halt auch wieder gefährlich ist. Ich bin
Absolut.
halt auch krankhaft ehrgeizig, das ist leider so. Aber es tut auf jeden Fall gut und ich bin froh, dass ich es jetzt so, ja, also da ich ja eh einen langen Krankenhaus, also ich habe jetzt demnächst einen langen Krankenhaus, ich habe jetzt demnächst einen langen Krankenhausaufenthalt bezüglich dieser Nervenschmerzen vor mir, wo ich auch tagtäglich Physiotherapie machen werde. Das heißt, da wird es leichter sein, die Routine jeden Tag drin zu behalten, weil man eh hingehen muss. Ja, das gucke ich auf jeden Fall sehr positiv entgegen.
Ja, sehr schön. Ja, genau. Also ich habe einfach eben gemerkt, dass das Krafttraining sowohl beim Abnehmen, aber auch beim Zunehmen und so vielen anderen Krankheitsbildern, ob es jetzt mental ist, ob es körperlich ist, wenn es überhaupt möglich ist, ne, muss man natürlich immer voraussetzen. Wenn das geht, dass es zu einem Umdenken oder auch einfach zu einer körperlichen Veränderung geführt hat, die jetzt nicht ausschlaggebend dafür war, für irgendeinen Erfolg, sondern die ein Auslöser war für viele andere Dinge, die dann Erfolg gebracht haben. Wie du sagst, zum Beispiel in deinem Fall, ich habe dadurch Appetit bekommen. Also ich habe dann dadurch Appetit und dann kann ich irgendwie wieder essen, ohne den Brechreiz zu haben.
Das sind natürlich auch andere positive Aspekte. Ich sage ja genau, dieses Depressive habe ich das Gefühl, dass das durch körperliche Bewegung und Betätigung und dieses sich zwingen raus aus dem Alltag vieles leichter macht. Nur, dass man diesen Schweinehund halt dann erstmal überwinden muss. Es ist halt auch soziale Kontakte, dass man da besser aufgestellt ist, wenn man sich da irgendwo hinbegibt, wo andere auch Sport machen. Und wenn man nur andere Menschen sieht, finde ich, ist das sehr, ist es Balsam für die Seele. Sag ich, wie es ist. Bewegung und unter Menschen kommen, auf jeden Fall.
Das stimmt. Das finde ich nur gut, dass du das sagst. Weil es tatsächlich, ich glaube, das haben wir hier nie so besprochen, aber ich glaube auch, dass das Umfeld oder auch nicht nur selber Sport machen, sondern andere Menschen dabei sehen, weil das ist ja etwas Positives, ne?
Auf jeden
Einfach
Fall.
auch etwas Positives in dir selbst auslösen und bewirken kann, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ich glaube, man kriegt das halt eben in der Gesellschaft, weil eben Abnehmen immer über alles gestellt wird und man kriegt so dieses Problem zunehmen nicht so mit, wie es Abnehmen eben präsent ist. Ne? Also es gibt alleine, wie viele Coaches gibt es, die es fürs Abnehmen gibt. Ne? Also ich kriege jeden Tag selber eine Werbeanzeige oder irgendjemanden, der mir schreibt, obwohl die Leute nicht mal aufs Profil gucken. Ne? Also es gibt tausende Abnehmen-Coaches, aber irgendwie halt fürs Zunehmen, das kriegt man nicht so mit. Gibt es denn viele Leute, wo du sagst, die müssen zunehmen, so aus deiner Community vielleicht?
Das ist halt tatsächlich das Schöne. Also ich muss 70 bis 80%, was ich abbekomme, ist wirklich Hate. Ich habe mir mittlerweile auch abgewöhnt, teilweise überhaupt in die Kommentare zu gucken, weil die Leute einen fertig machen. Also es ist wirklich nicht ohne. Die
Inwiefern?
sind über Geschichten, also über die Vorwürfe, dass man noch einfach essen soll, über hör auf rumzuheulen, über sei doch froh, dass du dünn bist, andere haben es viel schwerer, die sind fett. Dann kommen aber auch Sachen wie sich mit so einem Thema in die Öffentlichkeit zu stellen, um Mitleid zu bekommen. Dann natürlich die Vorwürfe von Magersucht, Bulimie, Sportsucht, über psychisch krank, über depressiv, über Schizophren. Also ich kriege alle, und das ist nicht Nachrichten, die kommen, wo ich vielleicht noch verstehe, wenn Leute da irgendwie ihre Wut auslassen, sondern die schreiben das unter meine Videos. Und das ist so anmaßend. Dann ist aber jeder dritte Kommentar, und das fing so nach 4, 5 Videos ungefähr an, erst bei TikTok und dann bei Insta, dass da wirklich Leute erst einen Kommentar schreiben und dann findest du auf einmal eine DM. Und da ist dann vielleicht ein Mädchen, es waren erst junge Mädchen, die mir geschrieben haben, hey, ich bin 17 und irgendwie eine Freundin, die sind alle schon voll entwickelt und ich sehe aus wie ein Kind und ich esse wirklich und ich breche nicht. Was kann man denn machen? Und man kann nichts machen, aber sich auszutauschen bringt so viel. Und dann habe ich aber auch mittlerweile, also eigentlich in allen Altersgruppen, es sind Frauen, die mit der Schilddrüse Probleme haben und dadurch nicht zunehmen können und das seit Jahren. Es gibt Leute, die Krebs hatten und danach nie wieder zugenommen haben. Es gibt Frauen, die nach Schwangerschaften von vorher übergewichtig in stark untergewichtig geschwankt sind. Und wenn es dann nur ist, dieses, dass man sich dann am nächsten Tag schreibt, hey, ich habe voll den coolen Erfolg gehabt. Ich habe heute noch eine vierte Mahlzeit dazugepackt. Ich habe es geschafft und ich wiege 200 Gramm mehr und mich freut das voll. Das ist das, warum ich die Videos mache und weil ich möchte, dass es so ein Awareness gibt für diese Thematik, dass nicht nur Dicksein ein Problem ist, sondern halt auch genau das Gegenteil.
Das
Da gibt es
heißt,
ja auch.
wenn sich da
Ich
jemand
habe.
betroffen fühlt, kann er dir auch schreiben und
Genau.
ja, also ist da bei dir, glaube ich, auf dem Profil ganz gut aufgehoben.
Ja. Also wir tauschen uns halt auch über, es geht halt mittlerweile über Rezepte austauschen, oder mögliche naturbelassene Medikamente, die man nehmen kann. Viele empfehlen einen Heilpraktiker oder einen Ernährungsberater. Wo ich jetzt aber wieder denke, da viel Geld in die Hand zu nehmen, wenn ich meinen Ärzten ja eigentlich vertraue, weiß ich jetzt nicht, ob das was für mich ist. Und ich möchte diesem Thema nicht noch mehr Platz in meinem Leben einräumen, sodass es vielleicht irgendwann 70% meines Alltags einnimmt. Und ich habe halt wirklich Angst davor, dass es wieder krankhaft ist, wenn man sich zu sehr nur auf das Thema Essen fokussiert. In so eine Essstörung reinzugeraten, das geht so. Man hat nie drüber nachgedacht und innerhalb von 5, 6, 7 Tagen hat man so ein krasses Bewusstsein für diesen Prozess Essen, dass das ganz schnell geht, dass es dann in die nächste Problematik läuft. Und das möchte ich halt unbedingt vermeiden und deswegen lieber ja mit meinen Ärzten weiter im engen Kontakt bleiben und meinen Körper gut behandeln mit guten Lebensmitteln, Bewegung. Ja,
Das
genau.
ist natürlich, man muss, glaube ich, auch erstmal die richtigen Ärzte finden. Und das ist, glaube ich, ein schwieriges Ding. Das hast du ja auch schon in der Vergangenheit erlebt, wie du es vorhin berichtet hast.
Das ist ein bisschen cool, da muss ich kurz einhaken. Und zwar haben zwei Mädchen, also zwei Mädels aus der Community, was heißt Mädels, Anfang 20, die ähnliche Problematiken haben, sind jetzt bei meinem Hausarzt tatsächlich reingekommen, der eigentlich Aufnahmestopp hat, aber aufgrund dessen, dass ich gesagt habe, hey, die beiden haben halt echt voll die ähnliche Thematik, hat er die beiden aufgenommen. Und die sind sehr zufrieden und das ist so cool, oder?
Schön, ja.
Also das fand ich echt geil.
Ja, so soll es ja auch sein, ne? Dass man
Ja.
Austausch, vielleicht die richtigen Personen empfohlen bekommt oder auch einfach andere Tipps bekommt, ne? Und es ist natürlich was anderes, glaube ich, trotzdem nochmal von einem Arzt oder von einem Ernährungsberater, von einem Coach irgendwas zu hören, ne? Als wenn man es von einer selbst betroffenen Person hört. Ich glaube,
Auf
das
jeden Fall.
gibt immer nochmal einen guten Mehrwert und hat eine andere Wirkung dann auch.
Selbst wenn das nichts bewirkt oder verändert sofort, du hast direkt, das ist so ein Gefühl wie, als wenn man im kalten Winter einem eine warme Decke drüber legt, in dem Moment, wo du Kontakt zu einem Gleichgesinnten schließt. Das ging mir mit den Verbrennungen tatsächlich sehr ähnlich, weil ich meine, wer kennt schon Leute, die Verbrennung vierten Grades haben, sage ich jetzt mal. Ich habe zwei Leute tatsächlich auch über Social Media kennengelernt und das hat auch zumindest dieses Gefühl einem weggenommen, du bist hier ganz alleine. Und was natürlich negativ ist, sind halt, es gibt nicht nur Leute, die einen beschimpfen, das habe ich gerade noch vergessen, es gibt auch Leute tatsächlich und das sind leider, leider extrem junge Mädchen, die eigentlich noch gar nicht auf Social Media sein sollten, dürften, Und es erinnert mich sehr an die 2000er Jahre, weil wir hatten ja jetzt eine lange Zeit, dass so Curvy-Frauen sehr Trend waren, desto größer der Hintern, desto größer die Brust. Das ist ja komplett rückläufig, dass jetzt so langsam ja wieder dieser Skinny-Wahn einsetzt. Und ich habe auch junge Mädchen, die mir wirklich schreiben, dass die es keinem verraten, dass ich ja eigentlich eine Essstörung habe, ob ich denen Tipps geben könnte. Die würden es auch keinem weiter sagen. Die hätten es jetzt geschafft, von, weiß ich nicht, 60 Kilo sich auch 42 runterzuhungern und ihre Eltern wüssten auch nichts. Da weiß ich wirklich nicht, was zu tun ist, wenn ich ehrlich bin. Ich
Ich kriege
habe erst nicht geantwortet.
unglaublich viele Nachrichten von super jungen Menschen, aber ich kann da nicht drauf antworten, beziehungsweise ich versuche, wenn ich drauf antworte, denen auch zu sagen, hey, das sollte nicht deine Priorität Nummer eins sein, sondern mach irgendwie was, was dir Spaß macht, sei es irgendwie ein Sport, so eine Spielsportart oder irgend sowas, weil so Menschen, also so jungen Menschen, ne, Kindern eigentlich noch, den kannst du nicht mit irgendwelchen Ernährungstipps oder sowas kommen. Das ist, finde ich, super gefährlich. Und wie du sagst, sie sollten eigentlich noch gar nicht so auf Social Media stattfinden. Deswegen dieser Körperwahn, egal in welche Richtung, ist teilweise sehr, sehr gefährlich.
Also super gefährlich. Ich meine, ich habe es ja genau zu dieser prägenden Zeit damals selber erlebt. Ich war, als es anfing, 12, so gerade auf dem Weg in die Pubertät. Und ich weiß ja, was das nachträglich mit dem Körper alles gemacht hat, dass man so mit zwischen 12 und 14 in eine schlimme Magersucht ja, ich bin ja damals kurz, die haben mich ja in eine, also nicht Psychiatrie, sondern in so eine Klinik für Essgestörte gebracht, weil ich sonst gestorben wäre. Das war aber so eine prägende Zeit, das bleibt immer in deinem Kopf und es ist so ein langer Weg, sich da rauszukämpfen. Und man sagt ja, 5% aller Essgestörten schaffen es, wieder ein Leben zu führen, als wenn es das nie gegeben hätte. Nur 5%. Und das ist verdammt wenig. Und dass dieses Thema so prägnant immer in deinem Kopf ist, das darf halt gar nicht erst dazu kommen. Aber weil, gerade bei solchen Nachrichten denke ich mir dann immer, wenn du nicht zurückschreibst, fühlen die Menschen sich schon wieder irgendwie ausgegrenzt, abgestoßen oder denken, du bist vielleicht dir zu schade, dass du den schreibst oder du fühlst dich als was Besseres. Aber da die richtigen Worte zu finden, habe ich bis jetzt nicht geschafft. Ich habe mit einem Mädchen geschrieben, aber selbst wenn ich Erfahrungen teile und ihr sage und ich habe ihr Fotos geschickt, wie es damals aussah, als ich 14 war, das Mädchen findet das leider schön
Ja.
und fragt mich weiter, wie kann ich denn, die trinkt Öl, um sich zu erbrechen tatsächlich, dieses bisschen, was sie isst. Die trinkt morgens Öl, die nimmt sie chronisch Apfelmittel. Ich weiß nicht, wie sowas an den Eltern vorbeigehen kann, aber ich weiß, dass ich damals auch gelogen habe wie ein Lügenbaron und es keiner gemerkt hat die erste Zeit, bis es dann halt zu spät war. Und das macht mir halt Angst, dass ich halt, obwohl ich eigentlich was Gutes bewirken möchte, dass ich halt Gleichgesinnte anspreche, dann halt auch falsche Leute anspreche, die da drin halt diesen Magerwahn sehen und sich noch befeuert fühlen und ich halt ein schlechtes Role Model sein könnte. Deswegen bin ich da sehr im Zwiespalt im Moment und habe halt nur noch einmal die Woche Content gemacht, wenn ich ehrlich bin.
Würde ich jetzt aus meiner Perspektive bei deinem Profil nicht so sehen. Aber ich kann es nachvollziehen, dass du den Gedanken so hast, ne? Ich glaube aber, ja, sagen wir mal, du sprichst beispielsweise 100 Leute an, dann kannst du es nicht verhindern, dass eine Person vielleicht dabei ist, die das falsch aufnimmt. Weil, ob du jetzt deine Videos machst oder nicht, gibt es natürlich 10.000 andere Kanäle, die sowieso ein ganz anderes Bild promoten und das vielleicht so machen, wie man es nicht machen sollte, oder die halt vielleicht einfach nur ihre Produkte loswerden wollen und du kannst da eh nichts gegen machen. Deswegen glaube ich schon, ist es sehr, sehr wichtig, dass man das tut, was man machen kann und ehrlichen, authentischen Content macht, auch wenn du nicht jede Person erreichst, auch wenn das vielleicht einen von 100 Personen falsch versteht. Die Personen, die es richtig verstehen, sind ja manchmal auch leiser, ne? Und
Ja, das stimmt.
stille Follower, aber die melden sich dann nach 3 Jahren und sagen, ey, du hast mein Leben verändert. Ich glaube, fast jeder Creator, der ein bisschen größer ist, hat das irgendwie dann schon mal erlebt nach ein paar Jahren. Und das sind eigentlich die Sachen, wofür man es dann ja auch macht. Deswegen, ich würde dich natürlich sehr gerne dann wieder mehr sehen und auch mehr Content von dir haben, weil ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist.
Ja, nächste Woche kommt direkt ein neues Format. Das teaser ich dir auch direkt mal an, wenn wir schon hier sitzen. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich kann manchmal nachts wirklich nicht schlafen, weil ich dann Hunger habe und ich war jetzt ein paar Tage mit meinem Freund und habe angefangen, mir nachts Snacks zu kochen. Das kommt nächste Woche.
Cool, okay, dann bin ich gespannt. Wenn die Folge rauskommt.
Aber man kann super danach schlafen, sag ich euch.
Wenn die Folge rauskommt, gibt es bestimmt schon das ein oder andere Video dann von dir. Vielleicht, welche Tipps gibst du Menschen noch mit, die grundsätzlich vielleicht ein schlechtes Verhältnis zum Essen haben, egal ob sie abnehmen oder zunehmen wollen? Hast du noch mal ein paar super Tipps, so deine Golden Nugget Tipps, 2 bis 3 Stück?
Das Allerwichtigste ist für mich, sich mit wirklich Menschen zu umgeben, die du liebst und die dich lieben und die immer da sind und nicht mit Leuten, die vielleicht nur so Platzhalter sind, um sich zu bespaßen, sag ich mal, oder irgendwie beschäftigt zu sein. Zeit für sich selber nehmen und auch wenn das ist das Allerschlimmste, dieses sich wirklich mal hinsetzen, alles aus, nicht am Handy, nicht das Radio an, nicht der Fernseher. Und ich weiß nicht, ob es für manche ist es vielleicht was aufschreiben, für manche ist es einfach nur nachdenken, für andere ist es vielleicht ein Bild malen. Das sind die schlimmsten Momente, wo du halt so zu dir selber findest und das ist hart, weil du alles durchgehst, was schlimm ist, was gut ist. Aber in diesen Momenten, wenn du das schaffst, durchzustehen, ich schreibe halt in diesen Momenten, bin ich am Ende so weit, dass ich sehen kann, welche Ziele ich in der Woche erreicht habe und nicht nur dieses Negative, du bist immer noch dünn, du isst immer noch nicht genug. Ich sehe dann, du hast diese Woche 3 Zwischenmahlzeiten eingebaut, du hast dich mit einer Freundin getroffen, obwohl du überhaupt nicht rausgehen wolltest, weil es dir nicht gut ging. Du hast es zweimal zum Sport geschafft. Und sonst neigt man ja immer schnell dazu, sich immer nur das vorzuhalten, was man nicht geschafft hat. Und das Letzte ist dann, glaube ich, so, das gönne ich mir eigentlich fast nie, weil ich eigentlich immer irgendwelche Sachen zu tun habe. Mal alleine sein, aushalten, mal einen Tag machen, einen Abend machen, Me-Time. Ich habe zum Beispiel jetzt geschafft, ich bin alleine ins Kino einmal gegangen, ich bin alleine essen gegangen, mein größter Endgegner. Und das hat mir insoweit geholfen, erstmal, weil ich mich überwunden habe. Es war dann überhaupt nicht so schlimm, wie ich dachte. Und das Essen an sich, dieser Prozess hat sich doppelt so gut angefühlt, weil ich das für mich alleine gemacht habe. Und ich habe gemerkt, mich gucken gar nicht alle an. Ich glaube, diese kleinen Ziele im Alltag stecken, sodass man sich nicht nur auf die Probleme fokussiert, sondern einfach auch mal auf sich stolz sein kann, auf diese kleinen Dinge, die man schafft. Und daran arbeiten, mit sich selber glücklich zu sein und nicht nur fokussiert sein auf, ich sehe meine Beckenknochen, ich muss meinen Po pushen, sich auch mal ein Teil kaufen, was man vielleicht nicht jeden Tag anziehen kann und einfach mal sich vor den Spiegel stellen und sagen, das finde ich an mir jetzt richtig schön, ist mir egal, was jemand anders sagt und ich trage das jetzt. Das hilft auch, glaube ich, ja.
Coole Tipps. Was ist dein Ziel für die nächsten Monate, Jahre, dein persönliches?
Das ist wieder zu hoch gefasst, nach Amerika auswandern tatsächlich.
Wow, okay.
Auch mit Essen zu tun hat, weil das Essen ist einfach viel zu gut da.
Okay.
Ja,
Amerika auswandern,
aber
ja, cool.
ja, also generell noch selbstbewusster werden. Ich sag mal so, ich habe wirklich seit junger Kindheit ein ganz schlimmes Selbstbewusstsein. Ich war Mobbingopfer. Ich konnte teilweise auch im Erwachsenenalter nicht an jugendlichen Gruppen vorbeigehen. Das sind immer wieder so Challenges im Alltag. Ich gehe jetzt an der Gruppe vorbei. Du bist über 30, du kannst das. Wenn Gewicht draufkommt, nicht wieder Panik schieben. Ich habe Skinny Fett. Ich muss das jetzt runtertrainieren wie eine Dobe. Ich muss 6-mal die Woche zum Sport. Das irgendwie durchstehen. Weil wie meine Therapeutin sagt, Gefühle sind nur Gefühle. Die tun dir ja physisch nichts. Und wie gesagt, an diesem Ziel arbeiten in meinem Beruf, den ich jetzt ausübe, das so weit zu schaffen, dass ich international arbeiten kann und wirklich, also ich kann mir wirklich sehr gut vorstellen, ins Ausland zu gehen jetzt. Also nach 10 Jahren drüber nachdenken, bin ich an dem Punkt, wo ich weiß, das ist das, was ich für die nächsten 10 Jahre möchte.
Wohin soll's gehen? Genau.
Das ist ja so klischeehaft, aber tatsächlich irgendwo Richtung LA. Na los.
Warum
Ja,
denn
es ist
so?
halt die Metropole, gerade wenn man im Social Media Bereich arbeitet. Und ich arbeite jetzt auch mit Social Media Leuten. Wohin sonst? Also,
Cool.
ich konnte im Urlaub jetzt schon Kontakte knüpfen, was überhaupt nicht geplant war. Deswegen, ich habe was gefunden, wo ich gut drin bin. Ich muss mich nicht mehr piesacken in irgendeinem, in der Arbeit, wo ich nur wegen des Geldes hingehe. Und natürlich das größte Ziel eigentlich, gesund leben und gesund und glücklich sein. Das ist das Hauptziel doch.
Okay, dann darfst du noch eine letzte Message mitgeben. Und zwar habe ich aus einem anderen Podcast, und ich finde das einfach mega cool. Und zwar, wenn du jetzt ein Plakat gestalten würdest, was die ganze Menschheit einmal sieht, welchen Satz schreibst du da drauf?
Egal wie du dich im Spiegel siehst, nach außen bist du für uns alle wunderschön und einzigartig.
Sehr schöne letzte Message. Liebe Gina, danke schön, dass du bei meinem Podcast warst. Ich glaube, es war eine sehr interessante Folge und ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht.
Ich bin gespannt auf den Podcast, wenn er geschnitten ist. Es hat mir wirklich wieder viel mehr Spaß gemacht. Und da ist wieder der Punkt, sich überwinden, einfach machen und merken, macht richtig Spaß. Danke für deine Zeit auf jeden Fall.
Danke und bis zur nächsten Folge.